SRF 1.
Radio SRF, willkommen zum Rendezvous am Mittag. In mittelgroßen Städten wie St. Gallen, Biel und Winterthur wächst die Zahl von Sozialhilfebezügern.
Es gibt Faktoren, die dazu beitragen, dass gewisse Städte mehr belastet sind. Wichtig ist, dass man diese Lasten eben auch ausgleicht auf kantonaler Ebene.
Fordert der Winterthurer Stadtrat Nicolas Galladay. Die Post probiert Zukunft. Das Päckchen bringt der Roboter und könnte so Menschen ersetzen. Die Störche kommen in die Schweiz. So viele wie noch nie. Der Geschäftsführer von Storch Schweiz stellt fest,
dass im Durchschnitt jährlich 10-15% mehr Störche in der Schweiz sind. Und das ist völlig unnatürlich eigentlich.
Und unsere Dienstleistungsgesellschaft. Ohne Putzfrau, ohne Bügelservice und Kindermädchen kaum mehr machbar. Um die Rückkehr der Diener im 21. Jahrhundert geht es im Tagesgespräch um 13 Uhr. Rendezvous mit Ivana Pribakovic und Kevin Kahanes. Er hat die Nachrichten.
In den großen Schweizer Städten bleibt die Zahl der Sozialhilfefälle relativ stabil. In den mittelgroßen Städten dagegen steigt sie. Das zeigt eine Studie der Berner Fachhochschule und der Städteinitiative Sozialpolitik. Ein Grund für die Entwicklung sei, dass in den großen Städten kaum mehr günstiger Wohnraum geschaffen werde. Für Arme sei es deshalb schwierig, Wohnungen zu finden, und deshalb wichen sie immer öfter in Agglomerationsgemeinden oder mittelgroße Städte aus. Die russischen Behindertensportler dürfen definitiv nicht an den Paralympics teilnehmen, die im September in Rio beginnen. Der Internationale Sportgerichtshof hat eine Beschwerde Russlands gegen die Sperre abgelehnt. Das Internationale Paralympische Komitee hatte das gesamte russische Team für die Wettkämpfe gesperrt, wegen systematischen Dopings. Der deutsche Volkswagen-Konzern und zwei Zulieferfirmen haben sich geeinigt und legen ihren Streit bei. Das erklärte ein VW-Sprecher. Weil die beiden Firmen ihre Lieferungen eingestellt hatten, musste VW unter anderem die Produktion des Modells Golf in Wolfsburg stoppen. Die Hersteller von Sitzbezügen und Getriebeteilen würden VW nun bald wieder beliefern. Über den Inhalt der Einigung sei Stillschweigen vereinbart worden. Die Firmen warfen VW Machtmissbrauch vor. Der Konzern habe ihnen Schadenersatzzahlungen verweigert. Die Schweizer Exporte haben im Juli zugenommen. Verglichen mit dem Juli letzten Jahres stiegen die Ausfuhren um knapp 8%. Besonders chemisch-pharmazeutische Produkte wurden mehr exportiert, wie die eidgenössische Zollverwaltung mitteilt. Weniger gefragt waren Uhren. Die Importe erhöhten sich im Vergleich zum Juli vor einem Jahr um rund 12%. Die Post testet ab September, ob künftig Roboter bestimmte Waren ausliefern könnten. Die Tests finden in der Stadt Bern, in der Berner Vorortsgemeinde Könitz und in Biberist im Kanton Solothurn statt. Das Bundesamt für Straßen hat dafür eine Bewilligung erteilt. Laut der Post werden die Roboter auf Trottoirs im Schritttempo unterwegs sein und auch Fußgängerstreifen überqueren dürfen. Sie würden etwa Medikamente für chronisch Kranke oder Mahlzeiten ausliefern. Um illegale Einreisen zu verhindern, müssen Fluggesellschaften künftig die Schweizer Behörden öfter vorab informieren, wer mit ihnen in die Schweiz fliegt. Betroffen sind Flüge von Neu-Delhi, Hongkong, Mumbai, Muscat und Singapur in die Schweiz. Ab Ende Oktober sind Fluggesellschaften auf diesen Strecken verpflichtet, die Passagierdaten zu melden, also etwa Name, Passnummer und Ankunftszeit. Das hat das Staatssekretariat für Migration entschieden, aufgrund einer Risikoanalyse. Die Meldepflicht wird damit ausgeweitet. Sie gilt bereits seit 2011 für 13 Flughäfen, darunter Istanbul, Abu Dhabi und Marrakesch. In Neuenburg ist der Prozess gegen den ehemaligen Präsidenten und den ehemaligen Vizepräsidenten des Fußballclubs Xamax kurz nach Beginn unterbrochen worden. Der Grund: Zum Prozess erschien nur der ehemalige Präsident Bulat Chagayev, nicht aber der ehemalige Vize Islam Satoyev. Das Gericht muss nun entscheiden, ob zwei separate Prozesse geführt werden sollen. Der Tschetschene Chagayev hatte Neuchâtel Xamax im Jahr 2011 übernommen. Der Club ging in 8 Monaten Konkurs. Die Ozonbelastung in der Schweiz bleibt hoch. Trotz Maßnahmen gegen den Sommersmog werde der Grenzwert häufig überschritten, teilen die Akademien der Wissenschaften Schweiz mit. Und der Klimawandel könnte das Problem in Zukunft weiter verschärfen. Die Wissenschaftler fordern deshalb zusätzliche Maßnahmen gegen die Ozonbelastung. Zu hohe Ozonwerte, insbesondere in Kombination mit Hitze, können Gesundheitsprobleme verursachen, wie beispielsweise Asthma oder Allergien. Die beliebtesten Vornamen von Neugeborenen in der Schweiz sind Mia bei den Mädchen und Noah bei den Buben. Das zeigt die Statistik 2015 des Bundes. Auf den Rängen 2 und 3 folgen bei den Mädchen Emma und Lara, bei den Buben Liam und Luca. Das Wetter heute und morgen ist es sonnig und praktisch wolkenlos. Die Temperatur steigt auf 26 bis 30 Grad.
Sozialhilfebezüger, wenn das Geld hinten und vorne nicht reicht, springt für sie der Staat ein. 235.000 Menschen in der Schweiz nehmen diese Hilfe in Anspruch. Heute sind aktuelle Zahlen zu den Sozialhilfekosten in den 14 Schweizer Städten veröffentlicht worden und die zeigen, dass die Kosten, vor allem in den mittelgroßen Städten, steigen. Elmar Plotzer.
Zunächst die gute Nachricht. In den größeren Schweizer Städten stagniert die Zahl der Sozialhilfefälle, wie in Bern oder Basel, oder sie geht sogar leicht zurück, wie in Zürich oder Lausanne. Weniger erfreulich ist dagegen die Entwicklung in den mittelgroßen Städten, in Städten wie Winterthur, Luzern, Schaffhausen oder Chur. Dort gibt es nämlich seit ein paar Jahren einen kontinuierlichen Anstieg der Sozialhilfequote. Dafür gäbe es verschiedene Gründe, sagt Nicola Gallade, Präsident der Städteinitiative Sozialpolitik und Stadtrat aus Winterthur.
Einerseits verfügen mittelgroße Städte über eher günstigeren Wohnraum als in den allergrößten Städten. Mittelgroße Städte und Agglomerationen haben einen kleineren Arbeitsmarkt, lokalen. Das ist ein Faktor.
Das alles trage zur steigenden Sozialhilfequote bei. Kommt dazu, dass viele der mittelgroßen Städte, gerade Winterthur oder Schaffhausen, früher stark von der Industrie geprägt waren. Der wirtschaftliche Wandel und der Wegfall von Arbeitsstellen für Niedrigqualifizierte sind hier besonders spürbar. Die Erfahrung zeigt, dass für gewisse Personengruppen das Risiko, in der Sozialhilfe zu landen, besonders groß ist. Neben Niedrigqualifizierten gehören auch Alleinerziehende und Flüchtlinge dazu. Und Langzeitarbeitslose über 50, die häufig gar nicht mehr aus der Sozialhilfe herauskommen. Renate Salzgeber, Dozentin an der Berner Fachhochschule für soziale Arbeit, sagt, es sei wichtig, schnell zu reagieren, wenn jemand neu von Sozialhilfe leben muss. Zum Beispiel, weil er oder sie unverhofft in eine schwierige Situation geraten ist.
Es wächst ihnen alles über den Kopf. Sie haben den Job verloren, sie haben vielleicht die Wohnung verloren. Und dann kommen sie in die Sozialhilfe und eine gezielte Beratung und eine Beruhigung der Situation kann häufig dazu führen, dass diese Leute den Absprung in den Arbeitsmarkt wieder schaffen, relativ rasch, weil sie unter Umständen auch noch gar nicht so lange weg sind.
Aber je länger jemand nicht mehr gearbeitet hat, desto unwahrscheinlicher ist es, dass eine Firma diese Person jemals einstellen wird. Ein Teufelskreis. Tatsächlich stellt der neue Bericht fest, dass immer mehr Personen immer länger in der Sozialhilfe sind. Die durchschnittliche Bezugsdauer liegt mittlerweile bei 42 Monaten.
Elmar Plotzer. Zu den mittelgroßen Städten, die viele neue Sozialhilfebezüger haben, gehört St. Gallen. Das Besondere dort, jeder sechste Sozialhilfebezüger in St. Gallen ist ein Neuzuzüger. Philipp Gemperle wollte wissen, warum das so ist.
Sozialvorsteher Nino Gozio von der CVP sitzt an einem Tisch in seinem Büro, stapelweise Papier, Statistiken, Zahlen, Interpretationen. Er beschäftigt sich intensiv mit der Sozialhilfe. Die Ausgaben in der Stadt St. Gallen steigen seit Jahren. Ein Grund für das überdurchschnittliche Wachstum sei die Anonymität, sagt Gozio.
Es ist ein Unterschied, ob Sie in einer Stadt anonym aufs Sozialamt gehen oder ob Sie in einem Dorf vor den Augen aller jeden Montag am Sozialamt vorbeigehen müssen und das Geld abholen.
Und es gibt weitere Vorteile. Bessere Jobmöglichkeiten als auf dem Land, professionelle Betreuung, gut ausgebauter öffentlicher Verkehr.
In den Städten ziehen sich alle Vorteile, aber auch alle Nachteile irgendwo zusammen. Und gerade in St. Gallen, wo die Stadt St. Gallen von einem doch eher ländlichen Umfeld umgeben ist, ist es klar, dass auch Menschen, die Sozialhilfe beziehen, dass es sie eher in die Stadt zieht.
Das sei eben anders als zum Beispiel in Zürich, wo es große Agglomerationsgemeinden gebe. In St. Gallen hat es zudem viele günstige Wohnungen, welche es sonst in größeren Städten kaum gibt. Attraktiv ist die Stadt auch, weil sie sich an die Regeln hält. Cozio nervt sich über einzelne andere Gemeinden im Kanton. Diese unterschreiten zum Teil die abgemachten Ansätze, welche auf den Richtlinien der Schweizerischen Sozialhilfekonferenz SKOS basieren. Sie zahlen den Sozialhilfebezügerinnen und Bezügern also weniger Beiträge aus, als sie eigentlich müssten. Auch wenn die einzelne Gemeinde davon vielleicht profitiere, sei das ungerecht und auch nicht weitsichtig.
Denn es ist niemand geholfen, wenn man Sozialhilfebezügerinnen und Bezüger im Kanton hin und her schickt, sondern es ist nur dann geholfen, wir alle da gemeinsam arbeiten, um diese Menschen erstens anständig zu behandeln, aber zweitens auch wieder in die Arbeitswelt zurückbringen können.
Die Stadt St. Gallen unattraktiv machen ist für Sozialvorsteher Gozio aber keine Option. Als CVP-Kantonsrat setzt er sich deshalb auf Kantonsebene für mehr Solidarität unter den Gemeinden ein. Mit dem neuen St. Galler Sozialhilfegesetz, welches zurzeit diskutiert wird, soll der Kanton die Möglichkeit erhalten, einzugreifen, wenn Gemeinden die abgemachten Ansätze für die Sozialhilfe unterschreiten. Zudem wird ein neuer Finanzausgleich diskutiert. Damit soll auch der Lastenausgleich für die Sozialhilfe gerechter werden. Die kleinen Gemeinden mit wenigen Sozialhilfefällen sollen also die großen Gemeinden mit vielen Sozialhilfefällen entschädigen.
Die Stadt St. Gallen hat doppelt so viele Sozialhilfeempfängerinnen und Empfänger wie der Durchschnitt des Kantons. Und da kann es natürlich nicht sein, dass man die großen Agglomerationen hängen lässt damit.
Fazit: Für die Stadt St. Gallen kommt trotz steigender Belastung eine schlechtere Behandlung von Sozialhilfebezügerinnen und Bezügern nicht in Frage. Sie setzt darauf, dass alle Gemeinden im Kanton St. Gallen solidarisch am gleichen Strick ziehen.
Philipp Gemperle. Sozialhilfe ist diesen Donnerstag bei Schweizer Radio auch Thema in der Sendung «Forum» auf SRF 1. Hörerinnen und Gäste diskutieren dann die Frage, muss man sich heute eigentlich genieren, wenn man Sozialgeld bezieht? Rendezvous am Mittag und so geht es hier weiter. Da läutet nicht mehr der Pöstler zweimal. Die Post testet Roboter als Postlieferanten. Da laufen die Produktionsbänder wieder. VW hat sich mit dem Zulieferer geeinigt. Und Opium fürs Volk. Das gibt's buchstäblich in Burma. Warum das Land unter dem Schlafmohnanbau derart leidet. Die Reportage von Rebellen, Bauern und Behörden. Es wird ein eigenartiges bis etwas unheimliches Bild sein. Kleine Roboter fahren nächsten Monat auf Trottoirs von Tür zu Tür und liefern so Pakete der Post aus. Dieses futuristische Erlebnis werden die Einwohnerinnen und Einwohner der drei Berner Gemeinden Biberist, Könitz und Bern haben. Dort testet die Post ab September ihren neuen Lieferroboter. Massimo Agostinis.
Flink steuern die beiden kleinen Lieferroboter um 6 Bambustöpfe, die ihnen die Durchfahrt versperren. Vor dem Trottoirstreifen halten sie wie artige Kinder an. Mit ihren Kameras prüfen sie, ob ein Passant oder ein Auto kommt und wechseln dann die Straßenseite. Die neuen Lieferroboter der Post sehen aus wie große Staubsauger ohne Schlauch, allerdings mit Antenne, an der der Postwimpel hängt. Die putzigen Maschinen können bis zu 10 Kilo transportieren. Die Geräte sind also nicht für Schwertransporte ausgelegt, sondern beispielsweise für die rasche Lieferung von gekühlten Medikamenten oder leicht verderblichen Nahrungsmitteln. Vorderhand fahren sie auf Trottoirs, sind aber viel langsamer als etwelche Velo-Rowdies. 3 Stundenkilometer ist das Durchschnittstempo. Nach den fahrerlosen Postautos und den Drohnen in den Alpen ist das der dritte Test der Post mit Robotern. Ersetzt er nun die Pöstlerin oder den Pöstler? Dieter Bambauer, Mitglied in der Konzernleitung und Leiter Logistik.
Niemanden, weil es wird ergänzend sein, ähnlich wie unsere Drohne. Er wird eingesetzt werden für Zwecke, wo der normale Zusteller, der normale Pöstler nicht eingesetzt werden kann.
Mit dem Lieferroboter prüft die Post eine weitere Zustellmöglichkeit, die sie bis anhin nicht angeboten hat. Jetzt wird getestet, ob das Gerät auch kostengünstig Waren beim Lieferant holen und zum Kunden bringen kann. Nicht alle werden jubeln, sollte der Roboter die Tests bestehen und von der Post eingesetzt werden, die Velokuriere. Sie werden häufig von Apotheken, Druckereien, Gemüseproduzenten, aber auch Kleidergeschäften eingesetzt, wenn es um die rasche Lieferung geht. Dieses Marktsegment peilt die Post mit ihren Lieferrobotern an. Dieter Bambauer.
Ein Relokurier kann das grundsätzlich aus, aber wir gehen davon aus, dass wir damit noch flexibler, noch schneller sind, weil die Verfügbarkeit höher sein wird.
Ein Nachteil gegenüber den Velokurieren hat der Lieferroboter. Er kann noch nicht Treppen steigen und noch nicht sprechen. Wird seine Dienstleistung aber billiger, dann erwächst den Velokurieren harte Konkurrenz.
Der Bericht von Massimo Agostinis. Wenn zwei sich streiten, spüren das im aktuellen Fall gleich 28.000 Angestellte. Der deutsche Autokonzern Volkswagen musste Kurzarbeit einführen, weil die Zulieferfirma Prevent keine Teile mehr lieferte, und zwar wegen eines Streits. Nun aber scheinen sich die beiden wieder versöhnt zu haben. Dirk Banse von der ARD berichtet.
19 Stunden lang verhandelten VW-Manager und Prevent-Führungskräfte, dann war die Kuh vom Eis. Europas größter Autobauer und die Firmengruppe konnten eine Einigung erzielen. Die Lieferung von Autositzen und von Getriebebauteilen soll demnach so schnell wie möglich wieder aufgenommen werden. Das heißt, die rund 28.000 VW-Mitarbeiter, die von dem Lieferstopp betroffen waren, können schon bald wieder Autos produzieren. Die Bänder für Golf und Passat werden in wenigen Tagen wieder laufen. Wann genau die Arbeit in den VW-Werken wieder aufgenommen wird, hängt auch davon ab, wann die Zubehörteile der Prevent-Gruppe, aber auch aller anderen Zulieferer in den Werken eintreffen. VW hatte infolge des Streits Anlieferungen durch alle Drittfirmen gestoppt. Die gesamte Lieferkette muss jetzt wieder aktiviert werden. Wie der heute Morgen gefundene Kompromiss genau aussieht, ist unklar. VW hatte aber bereits durchblicken lassen, dass man keine Details mitteilen werde. Angeblich soll VW mit Prevent eine langfristige Partnerschaft vereinbart haben, doch das ist Spekulation.
Wenn ein Bauer ein Feld pflügt, beispielsweise im Berner Seeland, tauchen plötzlich Störche am Himmel auf und setzen sich auf den Acker. Bisher ein ungewohntes Bild, doch immer mehr gehört der Storch bereits zu unserem Alltag. Der einst ausgestorbene Vogel kehrt rasant zurück. Frage an den Geschäftsführer von Storch Schweiz, Peter Enkist: Wie schnell wächst eigentlich die Population?
Die Storchenpopulation hat in der Schweiz in den letzten Jahren enorm zugenommen. Ich sage Ihnen ein Beispiel, dass im Durchschnitt jährlich 10-15% mehr Störche in der Schweiz sind. Und das ist völlig unnatürlich eigentlich.
Weiß man, was der Grund ist dafür?
Ja, der Hauptgrund ist, dass unsere Störche, also nicht nur die Schweizer, sondern die gesamte nordwesteuropäische Storchenpopulation zieht zu 80% nicht mehr nach Afrika, nur noch bis Spanien. Und die haben natürlich durch das viel kürzeren Weg, viel weniger Gefahren und deshalb überleben auch viel mehr Störche, als wenn sie nach Afrika ziehen würden.
Und der Grund, dass sie nur bis Spanien gehen, ist, dass es inzwischen wärmer ist, oder was ist der Grund?
Nein, überhaupt nicht. Also der Vergleich zur Ostpopulation, die ja viel, viel größer ist als die westliche, da kennt man das nicht und da gibt es ja die Klimaerwärmung auch. Wir gehen davon aus, dass die Eingriffe, die man in den 50er und 60er Jahren gemacht hat, das heißt, wir haben Störche, junge Störche aus Algerien in die Schweiz geholt, die großgezogen und dann wieder fliegen lassen. In den 70er Jahren haben wir dann nach Holland, nach Belgien, Frankreich, süddeutschen Raum haben wir Nachkommen von diesen Jungvögeln geliefert. Und es könnte sein, dass alle diese Störche algerisches Blut in sich haben und genetisch immer noch so programmiert sind. Denn die Distanz von den algerischen Störchen ins Winterquartier ist etwa die gleiche Distanz wie von uns nach Spanien. Im Moment ist das eine Behauptung, einerseits von mir, aber in der Zwischenzeit auch von verschiedenen Wissenschaftlern. Und das versuchen wir jetzt zu untersuchen.
Einst machte man sich ja sehr Sorgen um die Störche in der Schweiz. Jetzt leben bei uns etwa 450 Brutpaare. Wie lange braucht es eigentlich, um den Storch hier wieder in der Schweiz heimisch zu machen?
Also das ist längstens geschehen. Also es gab noch nie so viele Störche, wie es heute gibt. Also wiederum ein Beispiel, im Jahr 1900 waren 140 Brutpaare. Buchführen tut man erst seit 1900. Und bis dann 1949 hat sich dann der Bestand bis auf null reduziert. Und durch diesen künstlichen Eingriff hat sich jetzt der Bestand erholt. Aber diese 450 Brutpaare, das ist eigentlich schon fast zu viel.
Sie sagen es schon fast zu viel. Bei solchen Diskussionen über Tierpopulationen gibt es ja meist auch Interessengruppen, die sich an den Tieren stören. Zum Beispiel bei den Fischern sind Kormorane oder auch Fischreiher gar nicht beliebt. Weckt da auch der Storch Befürchtungen in gewissen Kreisen?
Also höchstens bei Hauseigentümern, wo die Störche auf dem Dach brüten. Die bringen natürlich Äste zum Nest, Verunreinigungen. Das ist das einzige Problem. Sonst im Großen und Ganzen ist der Storch sehr beliebt und gibt eigentlich keine Probleme. Im Gegenteil, in der Landwirtschaft nimmt er natürlich viel Ungetier, Mäuse, alles, was er da frisst. Das ist sehr positiv für die Landwirtschaft.
Sagt Peter Enkist von Storch Schweiz. Und in diesen Tagen kann man übrigens große Gruppen von Jungstörchen beobachten, die weiter aus dem Norden kommen und bei uns zwischenlanden, um dann mit den Schweizer Jungstörchen weiter nach Spanien zu fliegen. Die Altstörche im Übrigen ziehen erst im September los. Sie hören Rendezvous, es ist gleich 8:08. Burma gehört zu den touristischen Boomländern. Doch was die Touristen selten sehen, ist das riesige Drogenproblem in der jungen Demokratie. Tausende Bauern setzen noch immer auf den lukrativen Anbau von Schlafmohn. Gleichzeitig sind sie inzwischen abhängig geworden vom Heroin, das aus dem Mohn gewonnen wird. Das Problem zeigt sich besonders deutlich im Goldenen Dreieck, also in jenem Grenzgebiet zwischen Burma, Thailand und Laos. Unsere Korrespondentin Karin Wenger war dort unterwegs.
Früher hatte Bauer Laonan Mais angebaut, doch vor 6 Jahren wechselte er auf Schlafmohn. Mohn anzubauen war viel lukrativer als Mais. Ich verdiente so 7-mal mehr und alle meine Nachbarn taten dasselbe. Laonan wohnt in einem kleinen Dorf im Gliedstaat Chan. Hier wird mehr als 90% des burmesischen Schlafmohns angebaut, obwohl der Anbau illegal ist. Die Soldaten hätten auch sein Feld 2-mal zerstört, sagt Bauer Laonan. Trotzdem nahm er das Risiko in Kauf. Wir haben das Opium an verschiedene Rebellengruppen verkauft. Ihnen mussten wir auch Steuern abgeben. Aber wir verdienten so immer noch mehr als mit dem Verkauf von Mais. Der Schlafmohn wird in Gebieten angebaut, wo bis heute Bürgerkrieg herrscht. In Burma leben mehr als 130 verschiedene Ethnien. Viele von ihnen haben eigene Rebellengruppen. Diese kämpfen zum Teil bereits seit Jahrzehnten gegen die Armee und für mehr Selbstbestimmungsrechte. Der Handel mit Opium dient manchen Rebellengruppen als Einnahmequelle. Doch nicht nur sie profitieren vom Geschäft, wie ein Besuch bei einer Rebellengruppe an der Grenze zu China zeigt.
Hallo.
Ein paar Rebellen in Tarnanzügen und mit Kalaschnikows ausgestattet haben sich in einem unscheinbaren Haus außerhalb eines Dorfes versammelt. Sie gehören der Tang National Liberation Army, kurz TNLA, an. Die Rebellengruppe ist nebst ihrem anhaltenden Kampf für Autonomie für ihre Anti-Drogen-Kampagnen bekannt. Tarpan Lal, der Sprecher der Rebellen, bezeichnet Opium als Seuche, die sein Volk zerstöre.
85% of men have been drug addicted. We send them to our rehabilitation camp.
85% aller Männer in unserem Gebiet sind abhängig, weil hier Opium angebaut wird. Vor 3 Jahren begannen wir, die Abhängigen als Kämpfer zu rekrutieren und haben sie zuerst in den Entzug geschickt. Die Rebellen wenden dabei die brutalste Entzugsmethode an, Cold Turkey. Den Abhängigen wird von einem Tag auf den anderen der Stoff entzogen. Die TNLA zerstört auch regelmäßig Schlafmohnfelder. Die Bauern leisteten dabei wenig Widerstand, so Tarpan Lal. Doch dann zeigte er auf einen Hügel in einiger Entfernung.
It is difficult to stop this fancy area because every year when we go in like that cake.
Auf dem Hügel dort bauen Milizen Schlafmohn an. Als wir die Felder im Februar zerstören wollten, beschossen sie uns von Helikoptern aus. Der Anführer der Miliz ist ein machtvoller Mann mit besten Beziehungen zur ehemaligen Militärregierung. Die Milizen stehen noch heute unter dem Kommando der Armee. Während einige Soldaten also an einem Ort den Drogenanbau bekämpfen, profitieren sie in anderen Gebieten selbst davon. Auch ist es ein offenes Geheimnis, dass in Burma während der 50-jährigen Militärherrschaft einige Leute mit guten Verbindungen zu den Generälen dank Opium zu Multimillionären wurden. Lo Sing Han, der Gründer der Firma Asia World, eines der größten Konglomerate des Landes, war einer der bekanntesten Drogenbarone. Sein Drogenimperium wurde lange Jahre von den Generälen geduldet, da er sich bei Verhandlungen mit den Rebellen als nützlich erwies. Zudem schanzten ihm die Militärs große Infrastrukturprojekte zu, zum Beispiel die Erweiterung des Flughafens von Rangun. Korruption sei ein Problem und Teile der Regierung sowie einige Rebellen seien involviert ins Drogengeschäft, jedoch nicht alle, bestätigt Trüls Wester, der Chef der UNO-Drogenbekämpfungsbehörde in Burma.
There is corruption and there are elements both within the Myanmar government and within the ethnic armed groups that has a vetted interest in this.
Wir haben es hier mit internationalem Verbrechen zu tun. Viele sind involviert, von Bauern bis zu den größten Geldwäschern. Es gibt heute eine eigene Drogenökonomie im Land, in der mit Drogen bezahlt wird. Die Gebiete des Drogenanbaus überschneiden sich mit jenen des Bürgerkriegs. Das bedeutet, es wird keinen Frieden in Burma geben, wenn das Drogenproblem nicht gelöst wird.
I don't see peace, true peace in Myanmar, unless that issue is also addressed clearly.
In einem kleinen Pilotprojekt im Gliedstaat Chan hat die UNO-Behörde nun Bauern und Rebellen davon überzeugt, Schlafmohn durch Kaffee zu ersetzen. Auch der 40-jährige Bauer Lao Nan baut heute keinen Schlafmohn mehr an. Denn vor einem Jahr hat die Regierung mit den Rebellen in seiner Region ein Waffenstillstandsabkommen geschlossen. Seither fehlen ihm die Abnehmer. Doch dem Fluch der Drogen ist er noch nicht entkommen. Jeden Tag kommt er in ein Methadon-Abgabezentrum in der Nähe seines Dorfes, um seine tägliche Dosis Methadon zu schlucken. Ehemalige Heroinabhängige spielen hier Karambol und Gitarre. Es sind Männer, die in Bergbauminen oder als Lastwagenfahrer gearbeitet haben oder Bauern, die selbst Schlafmohn angebaut haben. Viele von ihnen verfielen dem Stoff aus Unwissen. Meine Kollegen sagten mir, die Drogen würden mich glücklich und entspannt machen. So begann ich zu rauchen und später zu spritzen. Vor 2 Jahren versuchte ich aufzuhören, aber es war hart und oft bin ich deprimiert, sagt Bauer Lao Nan. Laut Schätzungen der UNO spritzen 90.000 Burmesen Heroin. Wer sauber werden will, hat kaum Chancen. Es gibt nur ungefähr 20 Therapiezentren mit wenig Plätzen. Zudem ist bereits der Konsum strafbar. Wer erwischt wird, landet meist im Gefängnis, nicht in der Therapie. Die Regierung von Aung San Suu Kyi hat das Problem erkannt und die Drogenbekämpfung zu einem ihrer Hauptanliegen erklärt. Doch der Stoff ist billig, das Bewusstsein der zerstörerischen Wirkung klein, das Geschäft groß. Der Kampf wird ein schwieriger werden.
Karin Wenger war für uns in Burma und hat noch viel mehr Stimmen gesammelt. Sie hören sie dieses Wochenende in unserer außenpolitischen Sendung International. Und jetzt ist es Zeit fürs Tagesgespräch über die Schattenseiten unserer Dienstleistungsgesellschaft, also über diejenigen, die für uns arbeiten, ohne große Perspektiven, damit unser Alltag funktioniert. Das Tagesgespräch auf SRF 1 und SRF 4 News nach den Schlagzeilen mit Kevin Kahanes.
In den mittelgroßen Schweizer Städten gibt es immer mehr Sozialhilfefälle. Der Grund laut einer Studie: Arme ziehen vermehrt dorthin, weil es in den großen Städten kaum mehr günstigen Wohnraum gäbe. Die russischen Behindertensportler dürfen definitiv nicht an den Paralympics in Rio teilnehmen. Der Internationale Sportgerichtshof hat eine Beschwerde Russlands gegen die Komplettsperre abgelehnt. Grund dafür ist systematisches Doping. Bei Volkswagen im deutschen Wolfsburg kann wieder produziert werden. VW und zwei Zulieferfirmen haben ihren Streit beigelegt. Nun wird der Autobauer wieder mit den nötigen Sitzbezügen und Getriebeteilen beliefert.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.